diese Vorstellungen haben, gibt es nochmal wieder unterschiedliche Ansichten über die Deutung der Zeichen der Zeit. Und das hat alles mit dem, das ist alles mit dem Reich Gottes, weil jeder halt so seine eigene Vorstellung vom Reich Gottes hat. Man braucht die Gemeinde nicht zu spalten, wenn man, sage ich mal, wenn es um Endzeit geht, dann ist die Gemeinde einfach gespalten, weil es einfach so viele verschiedene Ansichten und Theorien gibt. Und jeder hat so seinen eigenen Werdegang auch in der Richtung. Ich persönlich habe auch einen Werdegang hinter mir, möchte einfach auch die Frage erstmal aufgreifen. Gestern wurde sie ja schon mal angesprochen. Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Und gestern wurde so etwas die Antwort gegeben, dass er über die Erde herrschen soll. Ich möchte das ein bisschen, also noch ein bisschen tiefer ausholen, begründen. Und zwar hat Gott dem Menschen ja seinen Odem eingeflößt, seinen Atem oder seinen Ruach. Und das ist nach dem Hebräischen, ist das eigentlich der Charakter. Also wenn man tiefer guckt. Es geht darum, dass der Charakter Gottes im Menschen, sag ich mal, sich zeigt und deutlich wird. Damit kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich zuerst, also zu dem ersten Punkt, dass nämlich Gott selbst der Herrscher und der König ist des Menschen, beziehungsweise eigentlich aller Menschen, dass aber ja durch den Sündenfall der Mensch aus dieser Bestimmung und aus seiner Identität herausgefallen ist und somit eben dieses Bild Gottes im Menschen verloren gegangen ist. Und das Ziel Gottes und der Heilsplan Gottes besteht eigentlich darin, dass dieses Bild Gottes wiederhergestellt wird und nach meinem Verständnis auf eine viel herrlichere und wunderbarere Weise, wie es im Anfang gewesen ist. Also, und deswegen glaube ich auch, dass von Gottes Rat her, dass eigentlich schon trotz der Probleme, die es da geben mag, auch von Gott her schon immer vorgesehen war, dass der Mensch eigentlich in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart leben sollte. Und dass unsere Bestimmung, möchte ich mal sagen, und da kommen wir ja eigentlich zu einem Thema, was eigentlich unsere, sage ich mal, Auffassung, wo es dann so auch ein bisschen auseinandergehen wird in den Meinungen, denke ich so, ob unsere Bestimmung nämlich eine irdische ist auf dieser Erde oder eine geistlich-himmlische Berufung. Was für eine Berufung, was für eine Sicht, was erwarten wir letztendlich? Egal jetzt, was für eine persönliche Endzeitsicht auch wir haben, wohin geht unsere Ausrichtung, wo ist unser Sinn drauf gerichtet? Nun, Reich Gottes, was ist das? Wenn wir dieses Wort hören vom Reich, dann haben wir ja oft so auch Vorstellungen aus der Vergangenheit, was es da alles für Reiche gegeben hat. Die Ägypter hatten Reiche, die Babylonier hatten Reiche, die Assyrer hatten Reiche. Und all diese Reiche sind ja vergangen. Damals waren die Könige, herrschten sozusagen als Alleinherrscher, als sozusagen als Diktatoren über ein Volk. Und die waren oft sehr unbarmherzig, hatten viele, führten Kriege, waren unheimlich brutal, auch gegenüber den Untertanen, hatten Diener und so weiter. Und wir müssen uns fragen, wenn es um das Reich Gottes geht, ist das Reich Gottes identisch mit den Reichen dieser Welt oder ist es das nicht? Das ist also die erste Frage und ich möchte eigentlich die Herrschaft Gottes anhand von Israel aufzeigen. Also Israel ist uns sozusagen ja als Beispiel, aber auch als Vorbild gegeben. Und nach meinem Verständnis ist der König Israels eigentlich Gott selbst, Yahuwah, gewesen. Er erwählte zunächst Abraham und seine Frau, die unfruchtbare Sarah, schenkte ihnen im hohen Alter den verheißenen Sohn, den sie Isaak nannten. Mit anderen Frauen hatte Abraham zwar noch weitere Kinder, doch nur der leibliche Sohn, Isaak, war der Sohn der Erwählung und der Verheißung. Dann nahm Isaak das Mädchen Rebekka aus Haran zur Frau, welche ebenfalls unfruchtbar war. Und Gott schenkte ihnen dann auf Gebet hin die Zwillinge Esau und Jakob. Aber wieder erwählte Yahuwah Gott nur den Jakob. Der heiratete dann die Frauen Lea und Rahel und deren Mägde. Und so bekam Jakob 12 Söhne. Als diese mit ihren Frauen und Kindern nach Ägypten zogen, zählte die verheißene Nachkommenschaft ungefähr 70 Seelen. Während der 430 Jahre, in welchem die Israeliten in Ägypten waren, sorgte Yahuwah dafür, dass sich die kleine Sippe von ungefähr 70 Personen sehr vermehrte und zu einem richtigen Volk wurde. Unfruchtbarkeit gab es damals so gut wie gar nicht. Die hatten sehr viele Kinder. Und das beunruhigte und erzürnte den Pharao sehr. Deswegen hatte das Volk eben mit allen Mitteln versucht zu unterdrücken. Dann hat Gott Yahuwah dann das ganze Volk durch 10 furchtbare Plagen aus der Sklaverei der Ägypten befreit, erlöst. Vor den nachjagenden Ägypten gibt dann anschließend gerettet, dass er sie auf wunderbare Weise untergehen ließ, sodass am Ende Pharao und sein ganzes Heer, Soldaten, Streitwagen, Pferde tot am Ufer lagen. Und damals hatten Mose und die Söhne Israels Gott, Yahuwah, damals unter mit folgenden Worten gepriesen. Yahuwah ist König, immer und ewiglich, für alle Zeit. Aufgrund dieser Geschichte war also Gott der im Grunde genommen rechtmäßige König Israels. Und er brachte diese Wahrheit dem Volk Israel Jahrhunderte später auf markante Weise in Erinnerung. Ich bin Yahuwah, der Schöpfer Israels, euer König. Wenn sich damals Yahuwah als Schöpfer Israels bezeichnet, dann ist zu berücksichtigen, dass das Wort erschaffen sich nicht nur auf die Erschaffung von Himmel und Erde bezieht, wie wir es vielleicht oftmals annehmen, oder von Tieren oder der generellen Erschaffung des Menschen oder der Erschaffung aller Menschen, sondern dass hier Yahuwah das Volk Israels als sein besonderes Volk geschaffen hat, als eine ihm zugehörende Einheit, mit welcher er einen Bund geschlossen hat. So spricht Yahuwah, der König Israels, sein Erlöser, Yahuwah der Herrscharen. Ich bin der Erste und der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott, keinen El. Dies ließ Yahuwah dem Volk Israel durch den Propheten Jesaja verkündigen, als das Volk Israel ihn schon als König 250 Jahre lang verworfen hatte. Und von der Geschichte, wie das Volk Israel eigentlich Gott als König verworfen hat, da hören wir in 1. Samuel, Kapitel 8 von. Da ist nämlich Samuel alt geworden und dann kommen die Ältesten Israels, die kommen zu ihm und sagen, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, dass er bei uns Richter sei, wie er bei allen Nationen ist. Das steht 1. Samuel 8, 5. Darauf ließ Gott dem Samuel mitteilen, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all der Taten, die sie immer getan haben. Von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So machen sie es auch mit dir. Und als die Ältesten Israel sich nicht davon abbringen ließ, einen König haben zu wollen, wie die anderen Nationen, teilte ihnen unser Gott Yahuwah durch den Propheten Samuel die Konsequenzen mit. Dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen, um sie sich zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 50 zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen, damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zum Salben mischen und kochen und backen nehmen. Und eure besten Felder und Weinberge und Olivenberge wird er Gärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und von Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und sie seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde wird er nehmen, um sie in seinen Dienst zu stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn ihr an jenem Tag wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, um eure Hilfe schreien werdet, so wird euch Yahuwah an jenem Tag nicht antworten. Das steht 1. Samuel 8, 11 bis 18. Die Ältesten Israels beharrten dennoch auf dem gottlosen Wunsch, ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abhalten. Und darum heißt es weiter im Text, und das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, sondern sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind, wie alle Nationen, und dass unser König uns richtet und vor uns herzieht und unsere Kriege führt. Die Ältesten Israels waren von einer sündigen Begierde geleitet. Sie wollten einen König haben, damit sie wie alle Nationen und alle gottlosen Heiden auch waren. In weiser Voraussicht in der Beziehung, und das ist ganz erstaunlich, was Gott eigentlich schon im 5. Buch Mose, hat er ihnen nämlich schon das Königsgesetz gegeben. Und diesem Königsgesetz ist vorgeschrieben, wie eigentlich ein König sein soll. Nämlich ganz, ganz anders. Wenn du in das Land kommst, das Yahuwah, dein Gott, dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um euch her sind, dann sollst du nur den König wählen, den Yahuwah, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist, nur soll er nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn Yahuwah hat zu euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern und den Leviten vorliegt. Und sie soll, also die Abschrift, soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er Yahuwah, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert und er und seine Söhne in der Mitte Israels. Alle diese vielen Dinge, welche die Könige aus den Nationen hatten und wonach die Könige der Nationen trachteten, sollte der König Israels weder haben noch begehren. Nicht viele Pferde, denn sie standen für stolze Kraft und ungestümes Wesen. Die Folge der Nichtbeachtung dieser Vorschrift war, dass sich der König nicht mehr auf Yahuwah, seinen Gott, allein verließ. Nicht viele Frauen sollte der König haben, denn die leibliche Hurerei folgt oft der geistigen Hurerei und umgekehrt, die geistige Hurerei führt zur leiblichen Hurerei, sodass es zu Götzendienst kam und kommt. Nicht viel Gold und Silber sollte der König haben, denn auch dadurch wurde das Herz von Yahuwah und seinem Gott weggezogen. Jede Eigenmächtigkeit, jeder Eigensinn, jeder Eigenwille sollte dem König fern sein, sondern er sollte sich nur darum kümmern, ja nur darum, das Gesetz richtig zu deuten, richtig zu verstehen und Yahuwahs Willen zu tun. Zuletzt sollte der König demütig und bescheiden sein. Stolz und Hochmut sollte der König dagegen meiden. Es ist eine Tatsache, dass die meisten Könige diesen Kriterien überhaupt nicht entsprachen. Am ehesten handelten noch David, Hiskia oder Josia danach. oder Josia, so, nach dem Gesetz des Königs, wie Jahua es angeordnet hatte. Aus diesem Grunde wurde mit gewissen Vorbehalten aber eben David als Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Jedoch gab es letztendlich keinen einzigen König, der den Ansprüchen eines Herrschers nach dem Willen Gottes wirklich gerecht geworden wäre. Im Gegenteil, die Könige Israels und Judas übertrafen sich gegenseitig in der Anschaffung, indem sie viele Frauen hatten, viele Pferde, hatten viele Schätze, schafften sich Götzenbilder an, verführten das Volk zur Abgötterei. Oft hieß es, und er tat, was dem Herrn, was Jahwe, Jahua übel gefiel. Das Gericht Jahuas durch die Assyrer über die 10 Stämme im Jahre 722 und schließlich durch die Babylonier über das Königreich Judas in den Jahren 608 bis 586 war eine unausweichliche Folge dieser schwerwiegenden Sünden. Das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt: der Heilsplan Jahua und mit seinem Gesalbten und seine Erfüllung. Aus diesem Grund, vorher genannt, weil eben alles verdorben war, alles durch die Sünde verunreinigt, Götzendienst, hatte Jahua schon vor Grundlegung der Welt geplant, dem Volk Israel einen König zu geben, welcher den Kriterien seines Wesens und seines Charakters entsprechen würde. Und in ihm sich ein Volk zum Eigentum zu erwählen. Paulus konnte daher rückblickend schreiben: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jahuschas, des Gesalbten. Er hat uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in dem Gesalbten, gesegnet, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch den Gesalbten Jahusha für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, Epheser 1, 3 bis 5. Dieser Gesalbte bzw. König kam, als die von Gott festgesetzte Zeit erfüllt war. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, Galater 4, 4. Seit dem 6. Jahrhundert vor Zeitrechnung hatte das Königreich Judas keinen von dem wahren Gott Jahua gesalbten und rechtmäßigen König mehr. Es war seitdem von wenigen Aufbrüchen, veranlasst durch Propheten und Schriftgelehrten, mit dem Volk Israel abwärts gegangen. Die Hütte Davids und sein Haus waren zerfallen. Es lag alles in Trümmern. Aber genau dieser Tiefpunkt war die Zeit und die Stunde, in welcher Jahua seinen Sohn, den König Israels, gesandt hatte. Der Prophet Zacharja hatte ungefähr 500 Jahre vor dem Kommen dieses Königs bereits geweissagt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, dein König kommt zu dir, auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, auf einem Jungen der Eselin. Und so zog der Meister Jahusha dann etwa im Jahre 30 nach Zeitrechnung buchstäblich auf einem jungen Esel in Jerusalem ein, begrüßt von einer jubelnden Menge von Menschen. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jahusha nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus und kamen ihm entgegen und schrien: Hosianna, gesegnet sei der da kommt im Namen Jahuas und der König Israels. Jahusha aber fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Und dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jahusha verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Johannes 12, 12 bis 16. Diese Begebenheit war eine Illustration des niedrigen Kommens und des demütigen Dienstes des Messias Jahushas. Und sie zeigt den Unterschied zwischen der Königsherrschaft der Welt und der Königsherrschaft des von Jahua gesalbten Königs in einer grundsätzlichen Weise auf. Während die Könige auf die Nationen, stets auf stolzen, möglichst großen und edlen Pferden einzogen, zog der von dem wahren Gott Yahuwah eingesetzte König Yahusha auf einem kleinen und jungen Esel, einem unauffälligen Grautier, hin und wies damit auf seine Demut hin. Der gesalbte Yahusha hatte von sich aus diesem Grund ohne jede Anmaßung sagen können: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Demutscharakter der Herrschaft des echten Gottes Yahuwahs wurde auch in den folgenden Worten des Gesalbten Yahushas deutlich, in welchem er die Jünger sich darum gestritten hatten, wer eigentlich der Größte unter ihnen sei. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer unter ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie, und die Gewalt über sie üben lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, eine Königsherrschaft, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch und in meiner und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Lukas 22, 24 bis 30. Es sollte bedacht werden, dass der Meister, unser Yahusha, an dieser Stelle die Königsherrschaft der Welt von seiner Königsherrschaft und derjenigen der Apostel grundsätzlich unterscheidet. Aus diesem Grund ist Vorsicht geboten hinsichtlich der Deutung, was denn diese Königsherrschaft eigentlich ist und worin sie besteht. Es geht hier an dieser Stelle nämlich um eine Königsherrschaft, welche der Meister Yahusha ganz speziell den Jüngern und den Aposteln verordnet hatte. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass die Prinzipien und Leitlinien weltlicher Königsherrschaft bei dieser Königsherrschaft, von welcher der Meister Yahusha sprach, auf den Kopf gestellt wurden. In der Prophetie, in Daniel 2, wird die Königsherrschaft Gottes mit einem zu Beginn nur winzigen Stein verglichen, der stets größer wird und welches am Ende, am vierten Weltreich, dann alle das vierte Weltreich zertrümmern, die in dem Bild des riesigen Standbildes dargestellt werden. Und in den Tagen dieser Könige, der vierten Königsherrschaft, wird der Gott des Himmels eine Königsherrschaft aufrichten, die ewig nicht zerstört werden wird, und die Königsherrschaft wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene königlichen Herrschaften zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze und das Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist zutreffend. Aus der Prophetie geht hervor, dass die Königsherrschaft Gottes während der Zeit des vierten Weltreichs begonnen haben muss. Das vierte Weltreich ist aber nach Ansicht sehr vieler Ausleger das römische Weltreich gewesen. Angesichts des vorher beschriebenen Charakters der Königsherrschaft Yahuwahs sollte aber bei dem Zermalmen nicht an Umsturz oder äußere und sichtbare Gewalt gedacht werden. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Herrschaft und dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Seine Königsherrschaft ist eine ewige und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Auch bei dieser prägnanten Fragestelle stellt sich natürlich die Frage, wie diese Herrschaft sich vollzieht und vor sich gegangen ist. Denn der Meister Yahusha hatte, als er dann etwa im Jahre 30 als Angeklagter vor Pilatus stand, sehr deutlich zur Herrschaft Stellung genommen. Dem Pilatus seine Frage beantwortet: Meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn meine Herrschaft von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert wäre. Jetzt aber ist meine Herrschaft nicht von hier. Das ist Johannes 19, 36. Der verunsicherte oder verwirrte Pilatus fragte daher den Meister Yahusha auch zu seiner Rolle als König und erhielt die erstaunliche Antwort: Aber bist du doch ein König? Jahusha antwortete, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wäre es bei dem Königtum des Meisters Jahusha tatsächlich um eine irdische Königsherrschaft gegangen, so wären er und seine Jünger nichts anderes gewesen als eine kleine terroristische Zelle. Dies hätte dann bedeutet, dass die Vorwürfe vor dem Hohen Rat in Jahusha habe sich selbst zum König gemacht, sogar berechtigt gewesen wäre in einer gewissen Hinsicht. Dann ein zweiter Absatz, ein dritter Punkt. Der unsichtbare und geistliche Charakter der Königsherrschaft des wahren Gottes. Aus einigen Aussagen des Neuen Testaments geht deutlich der unsichtbare Charakter der Königsherrschaft Jahuas hervor. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt die Königsherrschaft Gottes, antwortete er ihnen und sprach, die Herrschaft Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier und siehe da. Denn siehe, die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, 20 bis 21. Die Pharisäer antworteten wie auch viele andere, dass man die Königsherrschaft Gottes daran erkennen könne, dass man durch den erwarteten Gesalbten erstmal sie selbst befreit würden, die Römer des Landes verwiesen und am Ende vernichtet. Doch der Meister Jahusha widersprach dieser Vorstellung. Die Königsherrschaft kommt nicht, dass man sie beobachten könnte. Vielmehr war die Königsherrschaft in der Person des gesalbten Meisters Jahusha bereits damals inmitten des Volkes, jüdischen Volkes, gegenwärtig. Allerdings nur in seiner Person. Der Meister Jahusha war als Gesalbter des Höchsten der höchste und wichtigste Repräsentant der Königsherrschaft des Höchsten zu der Zeit, als er seinen Dienst auf Erden tat. Die inwendige Königsherrschaft des Gottes ist also zugleich die Herrschaft des Gesalbten. Dabei soll aber nicht unterschlagen werden, dass nach den Aussagen von Johannes dem Täufer und auch von dem Meister Jahusha, unserem gesalbten Königs, die Herrschaft Gottes in seiner Botschaft als nahe gekommen bezeichnet hat. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jahusha nach Galiläa, predigte die gute Botschaft Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, glaubt an die gute Botschaft Gottes. Markus 1, 14 bis 15. Indem der Gott und Vater in dem Gesalbten Jahusha die großen Heilstaten, Hingabe, Auferweckung, Intronisierung des Sohnes zu seiner Rechten bewirkte, gab er allen Glaubenden Anteil an der Königsherrschaft des Sohnes. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in die Königsherrschaft seiner Liebe, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. In ihm, dem Gesalbten, Jahusha, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Gemäß Psalm 110, 1 herrscht der erhöhte König, Jahusha, als der erhöhte König und Herr im Himmel. Jahua sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Hier haben wir gleich ein Problem der Auslegung. Ist nämlich in der Regel so, dass gesagt wird, geistlich herrscht er bereits und er ist erhöht zur Rechten des Vaters, aber die sichtbare Herrschaft folgt noch. Und genau dieser Punkt, den sehe ich persönlich eben anders, weil von dieser Unterteilung in diesen relevanten Stellen im Neuen Testament nichts steht. Also es ist immer nur die Rede davon, also dieser Psalm 110 wird 23 Mal in Ausschnitten zitiert und es wird immer gesprochen davon, Gott hat ihn erhöht, Gott hat ihn hoch erhöht, Gott hat ihn zu seiner Rechten sitzen lassen. Diese Aussagen kommen, aber es wird nicht gesagt, da kommt jetzt noch ein zweiter Teil zusätzlich. Also von daher denke ich schon, dass diese Aussage in Erfüllung gegangen ist. und Erfüllung gegangen sein muss, als Gott Jahusha erhöht hat, zu Rechten. Die herausgerufene Gemeinde aber herrscht in der Stellung von Königen und Priestern auf Erden. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Zeitalter zu Zeitalter. Amen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unserem Gott Yahuwah, dem Höchsten, zu einem Königtum, zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Im Brief an die Römer schrieb Paulus zu dem Thema der Herrschaft Gottes, denn die Königsherrschaft des Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Damit erklärte Paulus, dass die Herrschaft Gottes in ihrer Substanz nicht aus Essen und Trinken besteht, sondern in Friede, Freude im Heiligen Geist. Folglich besteht die Königsherrschaft Jahuas aus allen Früchten des Geistes, wie sie in Galater 5 zum Ausdruck kommen. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neiderungen, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich im Voraus, wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun werden, die Königsherrschaft Gottes nicht ererben werden. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Allerdings geht aus dem Text hervor, dass die Königsherrschaft Gottes auch von Paulus als ein zukünftig zu erwartendes Erbe angesehen wurde. Die Königsherrschaft Gottes wurde also von den Aposteln und deren Zeitgenossen eben auch als etwas Zukünftiges erwartet. Auf dieser Grundlage schrieb der Apostel Petrus, wir warten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Was immer die Begriffe neuer Himmel, neue Erde auch beinhalten, auch in diesem Fall geht es um Gerechtigkeit, also um Gerechtigkeit, die auf neue Himmel, neue Erde ausmachen werden. Und wieder um nichts anderes, also um das, was wir schon am Anfang gesagt haben, als Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat, ihm seine Charakterzüge einflößt. Es geht um die Darstellung der Wesenszüge Gottes in den Geschöpfen und eben im Reich Gottes und auch auf der, was immer man auch unter neue Himmel, neue Erde versteht. Und das endgültige Vollendung der Königsherrschaft wird von dem Meister so zusammengefasst, und zwar nach der Verklärung, oder die Verklärung folgt anschließend, ist es die Verklärung auf dem Berg, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Werk. Wahrlich, ich sage euch, sind einige, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Menschensohn haben kommen sehen in seiner Königsherrschaft. An dieser Stelle möchte ich nur anmerken, dass dieser Text ganz unterschiedlich gedeutet wird und dass man das sowohl für ein Reich Gottes, gegenwärtiges Reich Gottes auslegen kann, wie als auch ein zukünftiges. Zeugung und Geburt auf den wahren Gott, Yahuwah, als Merkmal derer, welche die Königsherrschaft Gottes sehen wollen oder darin eingehen wollen oder Anteil daran haben wollen. Mehrfach sprach der Meister Yahusha von der Bedingung der Geburt aus Gott, um die Königsherrschaft Gottes überhaupt sehen zu können, um wirklich in die Königsherrschaft Gottes eingehen zu können. Dem Nikodemus sagte der Meister und Gesalbte Yahusha, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in die Königsherrschaft Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Auch der Apostel Johannes betont an verschiedenen Stellen die Geburt aus Gott als ein Kennzeichen des echten und wahren Glaubens. Jeder, der glaubt, dass Yahusha der Gesalbte ist, der ist aus Gott geboren. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ebenso schrieb der Apostel Jakobus von der Geburt aus Gott. Nach seinem Willen hat er, Yahuwa, der wahre Gott, uns durch das Wort der Wahrheit geboren oder gezeugt, dass wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wer also nicht aus Gott geboren, nicht von ihm gezeugt worden ist, hat keinen Anteil an der Königsherrschaft Gottes. Nur von Gott gezeugte und von ihm geborene kommen zum Königtum Gottes dazu und werden das auch sehen. Ungläubige Menschen haben an der Königsherrschaft keinen Anteil. Vierter Punkt. Die Königsherrschaft Gottes als das himmlische Erbe der Erstlingsgemeinde, der Auswahlgemeinde. In seiner Endzeitrede macht der Meister Yahusha auf die Königsherrschaft aufmerksam, welche die Gesegneten des Vaters nach dem Endgericht erben sollen. Dann wird der König, der Gesalbte Yahusha, zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt die Königsherrschaft, welche euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Der Apostel Paulus erinnert an wenigen Stellen an ein Erbe, welches die an den gesalbten Yahusha-Gläubigen empfangen sollten. So sagte der Apostel Paulus der Gemeinde zu Ephesus bei seinem Abschied. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, auch euch zu erbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Apostelgeschichte 20, 32. In 1. Korinther 6, 9 bis 10, wie es die Korinther mit den folgenden Worten wurden sie zurechtgewiesen, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte die Königsherrschaft Gottes nicht erben werden? Irret euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden die Königsherrschaft Gottes erben. Petrus schrieb an die Gläubigen der damaligen Zeit, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Gesalbten, des Meisters Yahusha, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung des Gesalbten Yahushas aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Somit besteht die Königsherrschaft Gottes für die Gläubigen in einem Erbe, welches die Gläubigen in diesem irdischen Leben noch nicht besitzen, sondern erst noch erwarten. Jetzt kommt eigentlich der abschließende Punkt, himmlisches Erbe und endgültige Erlösung. Im Brief an die Epheser nennt Paulus den Heiligen Geist das Unterpfand des Erbes, welches der Gläubige hin auf die endgültige Erlösung hat. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Epheser 1, 14. Ein Text, in welchem der Zusammenhang zwischen dem erwarteten Erbe und der endgültigen Erlösung deutlich wird, findet sich in Römer 8. Der Geist selbst aber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben des Gesalbten, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir wirklich mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns soll enthüllt werden. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf das Enthülltwerden der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der verherrlichen Kinder, denn wir wissen, dass die, Entschuldigung, da war ich etwas in die falsche Reihe gekommen, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt, bis jetzt nicht aber allein sie, sondern auch wir, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was hofft, was er sieht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir sehen, so warten wir mit Ausharren. Überhaupt, sehr deutlich wird der endgültige Charakter der Erlösung aus dem Körper der Sünde aus gemäß Römer 7,24, wo Paulus sagt, ich, elender Mensch, will mich erretten von diesem Körper des Todes. Ich danke Gott, Yahuwah, durch den Gesalbten, Yahusha, unseren Meister. In der Aufzählung der verschiedenen Segnungen, die dem Gläubigen, dem Gesalbten, Yahusha, von Gott her zuteil wurden, findet sich deshalb die Erlösung am Schluss. Aus ihm, Gott, Yahuwah, kommt es, dass ihr im Gesalbten, Yahusha, seid, der uns geworden ist, zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Erlösung im letzten Sinn besteht darin, dass der Gläubige seines irdischen Körpers aus Fleisch und Blut ledig wird und einen geistlichen Körper bekommt, und zwar durch Auferstehung und Verwandlung. Von der Auferstehung der Toten, schrieb der Apostel Paulus, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Körper. Es wird auferweckt ein geistlicher Körper. Und wenn es einen natürlichen Körper gibt, so gibt es auch einen geistlichen Körper. Und es steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische, so auch die irdische. Wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich euch, dass Fleisch und Blut die Herrschaft Gottes nicht erben können, auch die Unvergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit. Paulus macht weiter klar, dass die endgültige Vollendung, welche in der Auferweckung und der Verwandlung der Gläubigen besteht, während der Zeit stattfindet, wenn der erhöhte Meister und Gesalbte Yahusha kommt, genau in seiner Gegenwart. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Dieses Vergängliche muss Unvergängliches anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 1. Korinther 15, 51, 56. An anderer Stelle gibt Paulus dieser Hoffnung auf die endgültige Vollendung mit folgenden Worten Ausdruck. Denn wenn wir glauben, dass Yahusha gestorben und auferstanden ist, wird der Gott, der wahre Gott Yahuwah, ebenso die Entschlafenen, die im gesalbten Yahusha Verstorbenen mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Meisters, dass wir, die Lebenden, übrig bleiben, bis zur Ankunft des Meisters, den Entschlafenen im gesalbten Yahusha Verstorbenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Meister selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune herabkommen vom Himmel und die Toten in dem Gesalbten werden zuerst auferstehen und danach werden wir die Lebenden übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Meister entgegen, in der Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Meister sein. 1. Thessalonicher 4, 14 bis 17. Fazit. Somit besteht die Vollendung darin, dass die Glaubenden in der himmlischen Welt in der Nähe des gesalbten Meisters Yahushas und schlussendlich sogar in der Nähe seines und ihres Gottes und Vaters sein werden. Gut, und jetzt habe ich die endgültige Vollendung, und zwar anhand einer Studie über den Text 1. Korinther 15, 20 bis 28. Und ich habe mich dabei auch einer etwas speziellen Übersetzung bedient, die ist vielleicht unter uns nicht so bekannt. Das ist die sogenannte Dabar-Übersetzung von Bader. Der übersetzt manche Worte sehr gut aus dem Hebräischen, manches auch nicht so gut. Der übersetzt zum Beispiel, hat so zwei Eigentümlichkeiten. Er hat immer den Artikel vor Gott stehen und er hat zum Beispiel so manche Eigentümlich dadurch, dass er eben die Hauptwörter, also gewöhnlich wird, um das lesbarer und flüssiger zu machen, wird in den Übersetzungen im Griechischen oftmals werden so Hauptwörter zu Verben gemacht. Und er belässt sie als Hauptwörter stehen. Ja, ich bin nicht mit dem Bader sonst einig und ziehe mir auch nur das von dem an Land, was ich meine, irgendwo auch brauchen zu können, was brauchbar ist. Also er hat auch ganz eigentümliche Wortschöpfungen. Aber gut, für diese Studie habe ich es aber doch in einigen Passagen genommen. Und zwar, ich lese mal den Text vor. Er ist eben zusammengesetzt, sage ich mal gleich vorne ab. Das meiste ist natürlich wie gewohnt aus meiner gewöhnlichen Lesebibel, ist die revidierte Elberfelder Übersetzung oder überhaupt die alte Elberfelder Übersetzung. Aber in Versatzstücken fand ich es hilfreich, weil er manche Worte eben gut übersetzt. Nun aber, das ist der Gesalbte aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Gesalbten alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Abteilung. Der Erste ist der Gesalbte. Darauf folgen die, welche dem Gesalbten angehören, in seiner Anwesenheit. Danach wird die Vollendung sein, wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, sobald er, in Klammern Gott, unwirksam gemacht haben wird, alle Herrschaft, alle Autorität und alle Macht. Denn er, der Erhöhte, der gesalbte Yahusha, muss als König herrschen, bis dass er, Yahuwah, alle Feinde unter seine Füße, die Füße des gesalbten Meisters Yahushas, gesetzt hat. Als letzter Feind wird der Tod unwirksam gemacht, denn alles hat er, Gott ist damit gemeint, seinen, des gesalbten Füßen untergeordnet. Wenn es aber heißt, dass alles untergeordnet sei, so ist offenkundig, dass der, die ihm alle Unterordnende, Gott außerhalb ist. Also gewöhnlich ausgenommen übersetzt, Bader übersetzt mit ausgenommen oder außerhalb. So. Wenn gleichsam ihm, dem Gesalbten, aber die alle untergeordnet wurden, dann wird auch der Sohn, also der Gesalbte, selbst dem, Gott ist gemeint, untergeordnet werden, dem ihm die alle Untergeordneten, Gott, damit der Gott alles in allen sei. Das gibt natürlich verschiedene, also ich denke mal, mit diesem Gott alles in allen, oder wie manche es auch übersetzen, was ich nicht für die richtige Übersetzung halte, aber das ist natürlich auffassungsweise, ist eigentlich der Abschluss der Heilswege Gottes kundgetan. Das Ziel Gottes besteht tatsächlich darin, dass Gott alles in allen entweder bereits geworden ist, je nachdem, was für eine Endzeitsicht man hat, oder sein wird. Hier ist, sag mal, der Punkt ist der, dass dieses alle Dinge oder alle Dinge ist oft im Griechischen mit die alle steht da. Und interessanterweise am Ende ist es, dass ja alles in allen. Wer sind die alles in allen? Es geht nämlich hier, kommt aus dem Zusammenhang, wenn man den Text nach dem Zusammenhang liest, dann heißt es, ist durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus heißt der entscheidende, oder in dem Gesalbten heißt der entscheidende Satz, alle lebendig machen. Wenn man den Zusammenhang liest, dann geht es hier nicht um irgendwelche Nachauferstehungen, sondern die vorher genannten alle sind genau die alle, auf die er nachher in 1. Korinther 15, 28 zurückkommt. Und deswegen, ich glaube persönlich auch, dass diese Herrlichkeit, also diese himmlische Herrlichkeit bei Gott schon fix und fertig ist, dass die existiert schon, da ist Gott sozusagen schon alles in allem. Und deswegen muss konsequenterweise auch nach dem Zusammenhang hier der letzte Abschluss heißt lauten, Gott wird alles in allen sein. Eine zweite Frage, die sich stellt, also ich habe das sehr ausführlich jetzt, ich erkläre das jetzt ein bisschen frei, ist die Frage der Aufeinanderfolge, der Reihenfolge, was hier so im Text geschildert wird. Nämlich, was ist mit dem Darauf und mit dem Danach, wovon hier ja im Text die Rede ist? Aus meiner Tradition, so wie ich herkomme, wird es gesagt, also dann kommt die, also Yahusha, der Meister, er kommt wieder, dann wird die Gemeinde entrückt, auferweckt und dann folgt da dieses Darauf oder dieses Danach hier, das lässt eben Platz für 1000 Jahre oder irgendwelche langen Zeiträume. Wenn aber, wie wir vorher klar gemacht haben, ich denke, es ist schon deutlich gewesen, worauf es hinausläuft, wenn die Verwandlung und die Auferweckung der Gläubigen und das entgegengerückt werden in die himmlische Herrlichkeit, der Endpunkt, der das ist, worauf wir eigentlich zugehen, dann wird das mit dem, auch nach diesem Text hier, darauf als Zwischenherrschaft sozusagen, wie sie ja oft gelehrt wird, schwierig. Also das ist halt die Frage, wie viel Raum lässt uns das Neue Testament, das Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes noch für eine Zwischenherrschaft? Ich persönlich kann sie nicht so sehen. Ich glaube, dass die Vollendung etwas ist, was unmittelbar nach der Auferweckung und nach der Verwandlung folgen muss. Und zwar aufgrund dieser Passage hier. Diese ganzen Dinge, die hier geschildert werden, wie Beseitigung, das kommt alles oder ist, je nachdem, wie gesagt, ich bin ein Vertreter, ich sage auch ganz offen, und das wird auch wahrscheinlich aus den, wenn ich das jetzt weiter erläutert hätte, ja, ich sage es von vornherein, ich bin ein Vertreter einer Sichtweise, die gewissermaßen glaubt, dass die Wiederkunft schon erfolgt ist. Und das hat aber auch noch andere hermeneutische bzw. grundsätzliche, zum Beispiel die des Hebräerbriefs und andere Passagen, wo es um die Erfüllung geht. Ja, und die Frage ist eben, letztendlich, man kann die Frage rundum beschreiben, ist die Königsherrschaft eine geistliche oder ist die Königsherrschaft eine sichtbare? Warten wir auf die Erneuerung dieser irdischen Welt oder Erde oder warten wir nicht mehr darauf? Haben wir was Besseres? Ja, ich bete noch kurz. Ja, himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger, unfassbarer Gott, wir preisen dich, wir geben dir die Ehre, auch über den Wahrheiten deines Wortes. Du weißt, dass all unser Reden und all unser Verstehen Stückwerk ist und dass wir immer nur ein Stückchen von dem weitersagen können, was du gegeben hast. Schenk doch, dass der Same deines Wortes aufgeht in den Herzen und vor allem, dass du und dein Name dadurch gepriesen werdest. Das schenk aus Gnaden. Amen.